Morgen, liebe Geschwister. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zur Krawatte. Holger und ich, wir sind in den 80er Jahren sozialisiert. Da hat man Krawattenträger immer abgelehnt. Ja, so inzwischen haben wir uns einfach ein bisschen weiterentwickelt. Wenn ich Krawatte trage, dann bedeutet das eigentlich, es wird ernst. Ja, dann ist entweder Abitur oder in der Gemeinde ist Dienst. Ja, und heute ist Dienst. Ja, was ich aber gern tue, es macht mir durchaus Freude. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und ich erweitere den ganzen Gruß heute um eine Adventsbotschaft. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Die heutige Predigt, die ist zweiteilig und sie wird durch ein Lied getrennt. Und deshalb, wenn ich mich gleich hinsetze, nicht nervös werden, ja, dann haben wir ein sehr schönes Lied, ein Adventslied. Und das Lied interpretiert in ganz besonderer Weise den Predigttext. Und in Teil 2 der Predigt, da erzähle ich dann die Geschichte hinter dem Lied und damit die Rezeptionsgeschichte unseres Bibeltextes. Das heißt also, die Auslegung unseres Predigttextes heute, die ist doppelt gebrochen oder eigentlich, wie ihr später sehen werdet, sogar dreifach gebrochen. Ja, liebe Geschwister, in der Adventszeit, da ist es also dunkle Jahreszeit, November und Dezember, überall zieht es, ja, da sind wir dann eher fürs Heimelige, für das Traute und Gemütliche und sagen wir es ruhig, wie es viele von uns empfinden, Heizung höher stellen, Kakao trinken, oder vielleicht auch einen Tee oder Glühwein, ja, Kerzchen anzünden. So, und in dieser Zeit, da haben wir ganz besonders heile Welt und wir haben das auch gerne, denn wir haben Sehnsucht nach Harmonie und nach Glück und nach Zufriedenheit. Gerade in diesen dunklen Wochen und wenn wir dann anfangen zurückzublicken auf das zu Ende gehende Jahr, was dann vielleicht auch ziemlich turbulent gewesen ist. Unsere ganze Kultur zeigt sich jetzt adventlich gestimmt, alle machen mit. Und wir haben unser Zuhause mit einem Adventskranz geschmückt. Hier in der Gemeinde ist gerade schon darauf hingewiesen, zweites Kerzchen brennt. Straßen und Geschäfte unserer Stadt sind festlich dekoriert und erscheinen bei der früh hereinbrechenden Dunkelheit ebenfalls anheimelnd. Musikalisch tönen uns in vielen Geschäften und auf dem Weihnachtsmarkt die vertrauten Advents- und Weihnachtslieder aus der Kindheit entgegen. Und wir lassen uns von den festlichen Klängen erheben. Tochter Zion, freue dich. Ja, so. Und es tut ja auch gut. Und unglücklicherweise in unserer Gesellschaft haben wir das also alles irgendwie säkularisiert. Ja, wir haben adventliche Traditionsbestände und wir genießen das auch. Ja, dann haben wir Vereins- und Betriebsfeiern, ist schön. Ja, endlich lässt sich der Arbeitgeber auch was kosten und nicht zu vergessen Weihnachtsgeld. Wir versenden Weihnachtsgrüße, wir unterstützen Wohlfahrtsaktivitäten, wir bemühen uns um kommunikative Freundlichkeit, wir schenken und lassen uns beschenken. Alles ist voller Harmonie. So, und heute dann schon wieder ein Predigttext, der es in sich hat. Letzten Sonntag hat Holger über Jeremia gepredigt. Nicht lustig, gar nicht anheimelnd. Und heute blüht uns das schon wieder, der Perikopentext zum zweiten Advent ist ebenfalls ganz und gar gewöhnungsbedürftig. Ist vielleicht auch gut so, denn wir sind ja Teil einer Gesellschaft und wir machen auch gewisse problematische Entwicklungen, machen wir einfach mit. Ja, wir haben emotionales Traditionsgut, aber das führt dann manchmal zu einer diffusen Sentimentalität. Ja, und dann geht der gemeinschaftsfördernde Sinn solchen Brauchtums, geht dann auch noch verloren. Wir drohen abzugleiten in eine Konsumhaltung, in eine Anspruchshaltung, in eine Wohlfühlerwartung. Soll heißen, wir drehen uns eigentlich um uns selber. So, und dann besteht die Gefahr, dass der religiöse und theologische Hintergrund des Advents immer mehr verblasst. So, und auch von daher ist es gut, dass wir einen schroffen Predigttext haben. Die Welt ist nämlich gar nicht harmonisch und sie ist auch nicht in Ordnung, eher im Gegenteil. Das schroffe Wort unserer Predigt, das findet sich im Propheten Jesaja, Kapitel 63, jawohl, ab 15 ist relativ lang, bis 64,3. Das ist ein Gebet des Propheten Jesaja, er betet um Erlösung und Hilfe. Ich lese den mal. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater. Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben, unsere Widersacher, haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten, und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat je gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Das Jesaja-Buch spricht prophetisch über einen sehr langen Zeitraum. Die ersten Kapitel spielen auf den Untergang des Nordreiches Israel an. 722 war das und das ist ziemlich lange her. Holger hat darüber gepredigt und er hat auch gepredigt über die sich ablösenden Supermächte. Die Belagerung Jerusalems beim Feldzug des assyrischen Herrschers Sanherib wird von Jesaja berichtet und daher gilt es als gesichert, dass er ein jüdischer Prophet war, der ab etwa 734 vor Christus in Jerusalem und Juda auftrat. Das Problem jetzt für die Exegeten, Jesaja 44 und 45, nennen König Kyros II. Von Persien namentlich und der hat von 559 bis 530 regiert. Das heißt, ein Prophet, der seit etwa 740 in Jerusalem auftrat, hätte also über 200 Jahre alt werden müssen, um das ab Jesaja 40 angekündigte Ende des babylonischen Exils zu erleben. Ich selber halte, wie viele andere bibeltreue Exegeten, die Kapitel Jesaja 40 bis 66 für echte vorexilische Prophetie. Dann muss man natürlich daran glauben, dass Prophetie möglich ist. Ja? Der Prophet ist selber nicht dabei, er sieht voraus. Das ist aber für unseren Glauben und unsere Überzeugungen und für die Gesamtaussage ist das völlig unerheblich, ja, ob ein Jesaja, Proto-Jesaja, Trito-Jesaja oder Deutero-Jesaja die Einzelteile des Buches geschrieben haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, das ist Gottes Wort. Schon 200 vor Christus ist definitiv das ganze Buch vollständig vorhanden und es ist sprachlich, strukturell und inhaltlich völlig einheitlich. Das heißt also, es ist insgesamt völlig glaubwürdig. Jesaja überschneidet sich mit Jeremia. Er predigt dem Volk Israel Bekehrung und Umkehr zu Jahwe und prophezeit jahrelang den Untergang Jerusalems und des Tempels, der dann im Jahre 586 durch den babylonischen König Nebukadnezar auch tatsächlich eintrat. Der vorliegende Gebetsausschnitt gehört zu den spätesten Texten des Jesaja-Buches und wird dem Korpus Trito-Jesaja zugeschrieben. Das sind die Kapitel 50 bis 66. Und diese Jesaja-Texte beschreiben die Situation in Juda und speziell in der Hauptstadt Jerusalem direkt nach der Rückkehr der ersten Exilanten aus Babylon zurück in ihre angestammte Heimat. Im Klage- und Sehnsuchtsgebet der versammelten Tempelgemeinde kommt die allgemeine eher triste und hoffnungslos scheinende Stimmungslage zu ihrem Höhepunkt. Heimgekehrt aus dem Exil findet das Volk Israel im 5. Jahrhundert vor Christus Jerusalem vollständig niedergewirtschaftet vor. Das ist alles kaputt. Die Stadtmauer ist kaputt. Der Tempel liegt vollständig in Trümmern. Die Schrecken des Krieges sitzen nach wie vor tief. Die eigene Schuld, vom Propheten immer wieder gegeißelt, schmerzt. Die empfundene Gottesferne lastet drückend auf den Menschen. Und nun, mit einem innigen Volksgebet, wendet sich die Tempelgemeinde an ihren Gott und verleiht ihrer Sehnsucht nach einer neuerlichen, väterlichen Zuwendung Ausdruck. Der Grundtenor des Gebetes liegt in der Trauer. Trauer über die Zerstörung Jerusalems und ganz und gar reumütig gestehen die Israeliten die eigene Schuld auch ein. Sie klagen über fehlende Zukunftsperspektiven. Gott ist weit weg, er ist fern. Das Volk sehnt sich nach einer erneuerten und versehnten Zuwendung durch Gott. Der Fokus der Verse liegt auf der sehnsüchtigen Erwartung und das ist Advent. Advent, das ist die Sehnsucht nach einer sichtbaren, väterlichen Zuwendung Gottes zu seinem Volk. Das, was wir hier vor uns haben, das ist eine Situationsanalyse. Die wird gebetet, Gottesferne, Schuldgefühle, Elend. Andererseits haben die Menschen aber die Fähigkeit noch nicht verloren, Gott um seine Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft anzurufen. Die Gläubigen hoffen auf Wiederzuwendung und Liebe. Die Perikope wird gerahmt vom Bekenntnis, dass Gott der Vater seines Volkes ist und bleibt. Wobei das Vaterbild mit der Erlöser- und mit der Schöpfertätigkeit in Verbindung gebracht wird. Gott hält Anfang und Ende seiner Kinder in seinen Händen. Das ist der theologische Leitgedanke dieses Abschnitts. Aber warum ist dann die Zeit dazwischen so schwer? Warum scheint Gott oft so fern? Warum lässt er andere Völker, also doch wohl andere Götter, über sein erwähltes Volk triumphieren? Eigene Schuldzuweisungen für diese Situation und Bitten an Gott, das Schicksal zu wenden, wechseln sich im vorliegenden Gebet ab. So wird gefragt, weshalb Gott die innere Abkehr der Seinen von ihm zulässt. Und kurz darauf, um eine neue Zuwendung desselben Gottes zu seinem Volk zu beten. In 64,3 bestärkt sich die betende Gemeinde in der Zuversicht, dass beharrliches Vertrauen auf eine erneute Zuwendung Gottes erfolgreich sein wird. Und mehr noch, dass das eine Eigenschaft Gottes ist, die den Gott Israels von anderen Göttern unterscheidet. Die Verse 4 bis 6 beziehen sich in diesem Zusammenhang auf die Vergangenheit. Gott wird erinnert. Gott muss an sein früheres Wirken erinnert werden. Die Zerstörung Jerusalems und das Exil werden als eigene Schuld definiert und als gefühlte Abwendung Gottes von seinem Volk als daraus abzuleitende Konsequenz akzeptiert. Jesaja schreit dazu zu Gott in einer Form, wie wir es sonst kaum in der Bibel finden. Sein Blick geht zurück auf Abraham und die Geschichten Gottes mit seinem Volk, aber dieser Blick gibt keine Orientierung mehr. Die kostbaren Traditionen über Generationen hinweg tragfähig, sie tragen nicht mehr. Das Gedenken ist haltlos geworden. Der Blick wird immer unruhiger. Man muss verstehen, welche Krise im Gottesverhältnis hier aufgebrochen ist. Der Tempel, Symbol für den Sitz Gottes, das Heiligtum, ist zertrümmert. Was soll denn jetzt noch passieren? Israel wusste sich von Gott in Besitz genommen. Identität, Sinn und Ziel dieser Gemeinschaft erwuchsen aus diesem besonderen Verhältnis. Wenn Gott Israel vergessen hat, dann hat er womöglich sich selbst vergessen. Und nun muss Gott daran erinnert werden, dass er Gott ist, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name, unser Erlöser. Erinnerst du dich daran? Erinnerst du dich an uns? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Verrückt könnte man werden, wenn man diese Fragen zulässt. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht. Hier betet einer nicht in der Art, wie wir es gewohnt sind. Hier tritt einer nicht demütig vor Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nein, hier betet einer so, dass man den Eindruck gewinnt, dass es der Beter ist, der Gott ins Gebet nimmt. Er ist es, der sich Gott gleichsam vornimmt, ihm entgegenschleudert, was Gottes Aufgabe, was seine Pflicht zu sein hätte. So diese Sprache, die gerät außer Rand und Band. Es ist, als würde jemand mit der Faust an eine verschlossene Tür schlagen, bis das Blut spritzt. So leidenschaftlich ist dieses Drängen, so durchdringend der Schrei. Himmel und Erde sollen in Bewegung geraten. Der zerberstende Himmel wird beschworen. Die Elemente sollen aufbegehren. Selbst wenn Himmel und Erde vergingen bei dieser Rückkehr Gottes, so wäre das alles besser als seine Abwesenheit. Es gibt ein Adventslied, das nimmt diese bedrängende Lebenssituation auf und zitiert unseren Predigttext. Es ist die Quintessenz des Bibeltextes.
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, reiß ab vom Himmel Tor und Tier, reiß ab, wo Schloss und Riegel.
Der junge Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld dichtete vor ziemlich genau 400 Jahren aus den biblischen Versen unseres Predigttexts dieses Adventslied. Es ist 1622 veröffentlicht und trägt die Überschrift Seufzen der Altvetter in der Vorhöll. O Heiland, reiß die Himmel auf. War eine Zeit der Verzweiflung, der Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Eine Zeit von Krieg, Pest und Tod. Wir haben letzten Sonntag davon gehört. In dieser Zeit bringt die deutsche Literatur eine erste Blüte hervor, oder genauer Barocco, Barock, wörtlich eine besondere Perle. Lebenslust und Todesfurcht bestimmen das Denken der Menschen in dieser Zeit, daher auch ihre Literatur. Hierbei entsteht eine Epik von urkomischer Derbheit, der Simplicissimus zum Beispiel von Grimmelshausen. Es entsteht eine Liebeslyrik von ergreifender Zartheit. Ach Liebste, lass uns eilen, uns läuft die Zeit davon, das Leben ist ja so kurz, von Martin Opitz, um nur einen der Lyriker zu nennen. Und dann entsteht in ihrer Tiefe unauslotbare Glaubenslieder von Paul Gerhardt, Gerhard ter Stegen. Oder eben Friedrich Spee. Sie alle mussten die Zeit des Krieges, des Hungers, des Todes und der Pest durchleben, aber bei Friedrich Spee kommt noch ein weiterer Schrecken hinzu. Die schlimmen Hexenverfolgungen. 3 Millionen Folterungen, 60.000 Tote. Friedrich Spee gilt heute als der vehementeste innerkirchliche Kritiker der Hexenprozesse seiner Zeit. Er arbeitete als Seelsorger für die Todeskandidaten und Todeskandidatinnen. Er sollte nämlich die zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilten Frauen auf ihrem letzten Weg begleiten. Von Spee ist Intellektueller, er ist Jesuit. Die Jesuiten sind ausgebildet für die Gegenreformation. Ja, die Sie wissen, ja, wer die Jugend hat, ja, der hat die Zukunft. Jedenfalls von Spee bekommt Einsichten in die Gesetzmäßigkeiten dieses Irrsinns und er veröffentlicht schließlich ein Buch, in dem er die Methoden und den Sinn der Hexenverfolgungen kritisiert. 1631 hat er, 9 Jahre nach dem Lied O Heiland, in einer ebenfalls anonym veröffentlichten Schrift Cautio Criminalis entscheidend zum Ende des Hexenwahns in Deutschland beigetragen. Ein mutiger Intellektueller, der mit einer Protestschrift die Praxis der Hexenverfolgung frontal angriff. Er verlor daraufhin seine Professur in Paderborn, wurde als Seelsorger und Krankenpfleger ins Kriegsgebiet geschickt. Dort infizierte er sich kurz darauf mit der Pest und starb daran 1635 mit 44 Jahren. Der Dichter des Liedes O Heiland reißt den Himmel auf, der hält es kaum aus. Gott, komm nur nicht zu spät, es wird dringend Zeit. Wir kennen diesen Schrei, das ist Jesaja. In neuerer Zeit gibt es kaum eine Interpretation des Liedes, die nicht darauf Bezug nimmt. Deutlich kommt diese neuzeitliche Interpretation etwa im Leitartikel von Heribert Prantl in der Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zu Weihnachten 2016 zum Ausdruck. Heribert Prantl, kann man mögen oder nicht, ist ein linksliberaler Intellektueller unseres Landes. Der hat also 2016 den Leitartikel geschrieben für die Süddeutsche. Ich habe diesen Text recherchiert. Und es ist dann einfach erschütternd. Es ist so, als wäre dieser Zeitungskommentar gerade heute, oder meinethalben eben gestern erschienen. Und deshalb werde ich das jetzt komplett zitieren. Wir müssen nur an der Stelle von 2016 immer an 2021 denken. Dann ergibt das Ganze einen Sinn. Heribert Prantl. Die Weltzuversicht vieler Menschen ist 2021 zerborsten. Das Weihnachtsgefühl nicht wohlig, sondern bang. Es gilt nun, weder dem billigen Trost noch der Trostlosigkeit zu verfallen. Es gibt Zeiten der Verzweiflung. In einer solchen Zeit schrieb der Jesuit Friedrich Spee das Lied O Heiland reißt die Himmel auf. Das war vor bald 400 Jahren im Dreißigjährigen Krieg. Es war die Zeit der Hexenverfolgung. Spee war ihr leidenschaftlicher Gegner und er war der Beichtvater ihrer Opfer. Er hat die Folter gesehen, den Hass des Mobs und den Wahn in den Augen der Richter. Er hat die Opfer in Blut und Ekel liegen sehen. Er hat die Urteile gehört, Urteile im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er wusste um die Unschuld der Opfer, aber er hat kein Urteil verhindern, er hat nur trösten können. Er hat sich überlegt, ob er sich selbst den Kopf herunterhauen lässt. Aber dann hat er ihn lieber zum Denken benutzt, hat weiter getröstet und weiter begleitet zum Scheiterhaufen und Gott angeschrien in seinem Leid. Reiß auf, reiß ab, schlag aus. Das Lied ist kein Klingeling, es ist der bittere Ruf nach Gerechtigkeit. Es ist die Klage darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl es im Kalender steht. Die Klage legt die Enttäuschung frei und bricht der Sehnsucht Bahn. Sie ist der Versuch, sich zu wehren gegen kollektiven Wahn. Spee flieht nicht, auch nicht in simple Antworten. Er konnte den Terror nicht stoppen, aber er konnte tun, was ein Einzelner tun kann, ihn anklagen. Das hat er getan. Er hat es nicht bei Forderungen an den himmlischen Heiland belassen. Er wurde zum Widerständler, zum Whistleblower des 17. Jahrhunderts. Sein Trostschreilied ist an Weihnachten 2021 so erschütternd wahr wie 1622. Das Jahr 2021 war ein Jahr an der Schwelle vom Zweifel zur Verzweiflung. Es war, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet. Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdogan und Trump. Als säßen dort die Populisten und Nationalisten, diejenigen, von denen man glaubte, dass ihre Zeit vorbei sei. Und dazu immer und immer wieder die Terroristen. Es ist, als saugten sie die bisherigen Grundgewissheiten weg und den Boden der Gewissheiten gleich mit. Die Welt wird bodenlos. In der Türkei gibt es neue Hexenjagden. Auf den Philippinen protzt ein Präsident damit, dass er ein Mörder ist. In Deutschland wurde der Weihnachtsmarkt zum Ort des Terrors. Das sicher Geglaubte ist nicht mehr sicher. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich und sei es langsam weiterentwickeln, der Glaube an den Fortschritt der Aufklärung ist erschüttert. Er hat tiefe Risse. Das Weihnachtsgefühl 2021 ist daher nicht wohlig, sondern bang. Es ist das Gefühl existenzieller Unsicherheit. Es ist das Gefühl, dass unvermittelt die Barbarei durch diese Risse kriechen könnte. Aleppo, der Südsudan, Jemen, Afghanistan, Mosul, das alles ist tausende Kilometer weg, aber die eigene Hilflosigkeit ist nah. Man wünscht sich daher zu Weihnachten kein neues iPhone, das einem dann die schlechten Nachrichten noch schöner präsentiert. Man wünscht sich etwas anderes, etwas Großes, dass der Engel, der in der Weihnachtsgeschichte Frieden auf Erden verheißt, vielleicht doch nicht gelogen hat, dass der finstere Lauf der Dinge angehalten wird und der Himmel zerreißt, wie in der Legende von der Heiligen Nacht. Aber die Wunschzeiten sind versunken im Märchen. Wünsche erfüllt kein Engel, kein Christkind, keine Fee. Wünsche erfüllen sich die Menschen selbst. Bei Wünschen, die man in Geschenkpapier einwickeln kann, geht es gut. Bei nackten Lebenswünschen, denen nach Frieden, Herberge, Mitmenschlichkeit, tut man sich schwer. Wenn die Menschen sie sich zu erfüllen versuchen, tun sie das oft verzweifelt, wie die Briten beim Brexit. Die Gewissheit ist einem Ohnmachtsgefühl gewichen, dem Gefühl, einem Sog ausgesetzt zu sein. Die Weltzuversicht vieler Menschen ist zerborsten. Die Gewissheit schwindet, etwas Sinnvolles tun zu können, die Gewissheit, dass jeder seine kleine oder größere Welt besser machen kann. Selbst manchen von denen, die mit Herzblut Flüchtlingen geholfen haben, kam das Grundvertrauen abhanden, damit etwas Gutes getan zu haben. Die Gewissheit ist einem Ohnmachtsgefühl gewichen, dem Gefühl, einem Sog ausgesetzt zu sein. Es ist ein Sog der Fremdbestimmung, auf den Einzelnen scheint es nicht mehr anzukommen. Immer mehr Menschen meinen, sie seien von der Globalisierung austauschbar gemacht worden, die vermeintlich über sie kommt wie eine göttliche Schicksalsmacht. Sie leben, sie gehen, mobil wie keine andere Generation zuvor, aber auf welches Ziel hin? Vielen erscheint ihr Lebenslauf wie der Lauf des Hamsters im Rad. Sie sind nur Masse, die einem Gebot von außen folgt, so wie Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas, dem Globalisierungsgebot des Kaisers Augustus gefolgt sind, dass der ganze Erdkreis sich registrieren lassen solle. Jedermann ging. So hieß es damals, so heißt es heute. Die Flüchtlingsexistenz wird zum Merkmal der heutigen Zeit. Denn das Gefühl der flüchtigen Existenz haben auch Menschen in den Ländern, in die sich die Flüchtlinge flüchten. Sie erleben die Flüchtlinge als Boten eines Unglücks, das auch ihnen auflauert. Sigmund Baumann hat das klug beschrieben. Also wehren sie sich gegen die Fremden, um ihnen nicht gleich zu werden. Sie sehen die Fremden als Menetekel. Spee hat damals in größter Verzweiflung nicht resigniert. Er hat getröstet, geschrieben, geschrien. Er hat anonym die Kautio Criminalis verfasst, den Anti-Hexenhammer, darin für die Unschuldsvermutung, für ein faires Verfahren, für Menschen- und Frauenrechte geworben. Er hat Gott angefleht und angefaucht und sich selber auch. Er hat in seinem Lied nicht das süße Christkind gerufen, sondern den Heiland, der selbst unter das Rad der Geschichte kam und Gewaltopfer wurde. Wie dieser hat er der Verzweiflung standgehalten, er hat sie produktiv werden lassen. Spee war ein Befreiungstheologe, auch wenn es mit der Befreiung von der Hexenjagd noch länger als ein Jahrhundert gedauert hat. Er ist weder dem billigen Trost noch der Trostlosigkeit verfallen. Er ist ein Weihnachtsvorbild. Vielleicht gibt es schönere Zeiten, hat Jean-Paul Sartre gesagt. Aber dies ist unsere Zeit. Sie braucht Leute, die zur Not den Himmel aufreißen, wenn die Erde die Hölle ist. dann wird Weihnachten. Diese hellsichtige Einschätzung zum Jahr 2016-2021 von Herbert Prantl will ich um ein Bibelwort ergänzen und damit schließen. Gesa hat letzten Sonntag darauf hingewiesen und Holger heute, dass Advent nicht nur die Ankunft eines Kindes im Stall vorbereitet, sondern dass wir im Advent auch auf das zweite und endgültige Kommen Jesu warten. Ich lese nach Lukas 21, das Kommen des Menschensohnes. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.